Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider, ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations, der Podcast. Heute möchte ich etwas über den Corruption Perception Index erzählen und wie dieser eigentlich erhoben wird. Der Corruption Perception Index wird jährlich von Transparency International erhoben und ist ein Kennwert, der angibt, wie hoch die wahrgenommene Korruption innerhalb eines Landes ist. Und hierbei werden etwa 180 Staaten miteinander verglichen und es geht da um den öffentlichen Sektor, das heißt die Einschätzung, wie stark ist die Korruption innerhalb des öffentlichen Sektors. Der Index wird bereits seit den 90er Jahren erhoben, aber erst seit 2012 gibt es ein Scoring von 0 bis 100, wobei 0 heißt, in diesem Staat herrscht die absolute Korruption und 100 heißt, das ist ein sehr sauberes Land in Sachen Korruption. Um mal so ein Gefühl zu bekommen, wie das Ranking so aussieht, man kann es sich schon denken, hauptsächlich europäische und westliche Nationen sind im Ranking relativ weit oben angesiedelt. Das heißt, Dänemark ist, ich glaube, auch seit Jahren auf Platz 1 mit 90 Punkten im Score. Daraufhin folgt Finnland mit 88, Singapur 84 und damit das einzige Land in Asien, das einen sehr hohen Score aufweist. Dann haben wir Neuseeland, auch sehr niedrig, Luxemburg mit 81, Norwegen und Schweiz ebenfalls mit 81, Schweden. Und jetzt denkt man sich vielleicht, wo kommt denn Deutschland? Naja, Deutschland ist auf Rang 15 zusammen mit Kanada mit 75 Punkten. Ja, dazu kann man anmerken, dass das sozusagen der schlechteste Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist. Seit 2012 wurde kein schlechterer Score erreicht durch Deutschland. Und zwar ist das auch massiv schlechter als vorher. Also zum Vergleich 2015, 16, 17, das war so das Allzeithoch mit 81 Punkten. Das würde heute Deutschland so auf Rang 5 bringen, zusammen mit Schweiz und Norwegen. Ja, zu diesem Zeitpunkt war das eben relativ hoch, der Score. Und danach sank der Score ab auf 80 für einige Jahre bis 2021. Und jetzt in den letzten 3 Jahren ist ganz massiv dieser Score gesunken auf 79, 78 und jetzt zum Schluss um 3 Punkte von 2023 auf 2024. Ist schon interessant. Man kann jetzt natürlich spekulieren, was die Gründe dafür sind. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt gar nicht erst anfangen. Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass das jetzt nicht eine Befragung von einigen wenigen Personen ist, sondern dieser Score berechnet sich aus verschiedenen Quellen und das ist eine ganze Reihe. Das sind insgesamt 13 verschiedene Quellen, unter anderem Bertelsmann Stiftung zu Sustainable Governance Index, dann das IMD World Competitive Yearbook, aber auch von der World Bank oder World Economic Forum. Aus diesen Quellen bedient sich der Corruption Perception Index. Ja, was für Fragen werden da zum Beispiel so gestellt? Die African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment, das AFDB, das deckt vor allen Dingen afrikanische Länder ab. Da werden Korruptionsfragen vor allen Dingen an Experten gestellt. Und diese Fragen, die beziehen sich auf die Transparenz, die Verantwortlichkeit oder das Verantwortungsbewusstsein und die Korruption im öffentlichen Raum. Und auch bei der Bertelsmann Stiftung werden Experten gefragt und dann gibt es beispielsweise Fragen zur Corruption Prevention, also die Frage lautet dann, to what extent are public office holders prevented from abusing their positions for private interests? Also das ist im Grunde die Frage danach, wie Personen, die im öffentlichen Dienst tätig sind, davon abgehalten werden, ihre Machtpositionen auszunutzen, um sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Eine andere Frage, zum Beispiel aus dem Bertelsmann Stiftung Transformation Index, die ebenfalls an Experten gestellt wird, ist: To what extent are public office holders who abuse their positions prosecuted or penalized? Das heißt also, inwiefern werden jetzt eigentlich Personen, die im öffentlichen Dienst arbeiten und ihre Stellung ausnutzen, strafrechtlich verfolgt und bestraft? Und so haben alle Quellen, also alle von diesen Institutionen, die eine Form von Korruptionsindex erstellen, ihre eigenen Fragen und ihre eigenen Experten und eine eigene Abdeckung der Länder und natürlich auch eigene Scorings. Also es gibt dann Skalen, die von 0 bis 6 laufen. Das heißt, 0 wäre ein sehr, sehr hohes Risiko und 6 wäre ein sehr niedriges Risiko. Andere Skalen gehen von 1 bis 4 und wieder andere bis 100. Die Aufgabe von Transparency International ist an der Stelle, diese Scores miteinander zu vereinen und daraus einen Score von 0 bis 100 zu erstellen. Interessant ist vielleicht noch zu erwähnen, dass der Korruptionsindex natürlich nicht aus sämtlichen Quellen jedes Mal abgeleitet werden kann, sondern dass 3 Quellen mindestens herangezogen werden müssen, damit ein Korruptionsindex von Transparency International erstellt werden kann. Und es kann natürlich sein, dass es Länder gibt, die vielleicht von gar keinem von diesen Institutionen erfasst werden oder nur von einer, und dann können sie eben nicht Eingang in den CPI nehmen. Und das ist auch der Grund, warum in Anführungsstrichen lediglich 180 Länder hier vertreten sind. So, nachdem wir uns vorhin auch damit beschäftigt haben, wer so an der Spitze des CPI liegt, vielleicht mal so ein ganz kurzer Überblick, mit welchen Punktzahlen man denn auf den letzten Platz dieser Liste kommt. Und zwar ist das der Südsudan mit 8 Punkten, dicht gefolgt von Somalia mit 9, Venezuela 10 Punkte, Syrien 12. Auf der Seite von Transparency International kann man sich sämtliche Statistiken auch als Excel-Tabelle herunterladen. Und da gibt es ein ganz interessantes Arbeitsblatt, und zwar lautet das CPI 2024 Regional Averages. Und da kann man sich nicht nur die regionalen Durchschnittswerte angucken, zum Beispiel wie die EU abschneidet, was auch relativ langweilig ist, da sich im Laufe der Jahre dieser Score kaum verändert. Aber was spannend ist, man kann sich auch anschauen, wie sich der Score im Hinblick auf die Staatsform unterscheidet oder auch auf dem Human Development Index. Und hier ist es ganz interessant, also bei voll entwickelten Demokratien kann man einen höheren CPI-Score sehen. Das heißt, der liegt da im Schnitt bei 73, ziemlich auf dem Niveau von Deutschland heute. Und je autoritärer das System, desto niedriger auch der CPI-Score. Also autoritäre Systeme haben im Schnitt einen Score von 29. Der Zusammenhang zwischen Human Development Index und CPI ist nicht überraschend, aber doch interessant. Zunächst einmal zum Hintergrund: der Human Development Index, der misst im Grunde 3 Hauptdimensionen. Das ist einmal ein langes und gesundes Leben zu haben, eine gute Ausbildung zu haben und einen guten Lebensstandard zu haben. Wenn diese 3 Faktoren gut sind und hoch sind, ist der Human Development Index hoch. Und dementsprechend gibt es in einem Land mit einem niedrigen Human Development Index viele Leute, die eben kein langes und gesundes Leben führen, die einen geringen Lebensstandard haben und einen schlechten Bildungsstand. Es besteht eben eine Korrelation zwischen Human Development Index und CPI. Das heißt, man sieht, dass ein besonders hoher Human Development Index mit einer geringeren Korruption einhergeht, während je schlechter der Entwicklungsindex ist, desto höher ist auch die wahrgenommene Korruption. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie hilft uns als forensische Sonderuntersucher der CPI bei unserer Arbeit? Ja, zunächst mal habe ich den CPI beim Scoping für ein Projekt angewendet. Da ging es jetzt nicht um eine direkte forensische Sonderuntersuchung, sondern um ein Compliance Assessment. Der Mandant wollte eine Übersicht haben, wie es mit der Compliance in seinen verschiedenen Tochtergesellschaften bestellt ist. Und diese Tochtergesellschaften befanden sich überall auf dem Globus verteilt. Und das waren viele Dutzend. Und jetzt war die Herausforderung, eine Abschichtung vorzunehmen. Wir konnten natürlich nicht in sämtliche Länder reisen, um dann dort vor Ort mit den entsprechenden Compliance-Verantwortlichen Interviews zu führen und uns diese Tochtergesellschaften anzugucken und unter die Lupe zu nehmen, sondern das konnte man eben nur mit einem bestimmten Teil dieser Tochtergesellschaften machen, und dafür mussten wir eben in verschiedenen Schichten scopen. Wir haben das von verschiedenen Blickwinkeln gemacht, das ist jetzt auch eine Wissenschaft für sich, aber in diesen Score, der letztendlich herausgekommen ist, haben wir auch den CPI einlaufen lassen. Und dadurch konnten wir eben entscheiden, okay, diese Anzahl an Tochtergesellschaften in diesen Ländern wollen wir uns genauer angucken. Und bei anderen Gesellschaften reicht es, dass man dort einen Fragebogen hinschickt, und sich die Hauptcompliance-Unterlagen schicken lässt und sich die dann anschaut. Bei einer forensischen Sonderuntersuchung ist es jetzt nicht so, dass ich den Compliance Perception Index aktiv irgendwie anwende, um Erkenntnisse über den Fall zu erlangen, aber es ist doch etwas, was man mitbedenken muss, wenn man zum Beispiel eine Cross-Border-Investigation hat, dass man sich darüber im Klaren ist, wir sind hier nicht mehr in Deutschland oder wir sind auch nicht in Dänemark und daher sind bestimmte Suchmethoden vielleicht gar nicht mehr angemessen oder angebracht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Fall der Kommunikation identifizieren möchte, von der ich glaube, ja, die deutet darauf hin, dass dort eine Korruption stattfindet, dann guckt man in der Regel sich an, ob dann ein bilateraler E-Mail-Austausch stattgefunden hat oder ein Chat. Ja, das ist was, das möchte man nicht an die große Glocke hängen in Deutschland, weil es den Menschen schon bewusst ist, dass Korruption falsch ist. Wenn man jetzt sich aber in einem Land bewegt, in dem Korruption weitestgehend an der Tagesordnung ist und es vollkommen normal ist, dass man zum Beispiel einem Beamten ein kleines Geschenk macht, damit man seinen Pass verlängert bekommt oder solche Dinge, dann muss man sich auch bei der Analyse von E-Mails oder Chats zum Beispiel darüber im Klaren sein. Es kann also sein, dass man ein Finding zur Korruption nicht im kleinen und versteckten Raum hat, wo sich nur zwei Personen miteinander unterhalten, sondern dass das relativ offen in einem großen Kreis besprochen wird, weil es eben etwas Alltägliches ist. Und das sind so feine Unterschiede, an die man vielleicht denken muss. Das ist jetzt nicht nur auf den Compliance Corruption Index länderbezogen eben relevant. Das ist auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, in denen sich die Personen des eigenen Fehlverhaltens stark im Klaren sind und auch des Fehlverhaltens der anderen und deswegen eben versuchen, möglichst unauffällig zu sein, wenn sie denn dolose Handlungen begehen. Und es gibt andere Unternehmen, da ist die dolose Handlung schon Teil des Geschäfts und es gehört ganz normal mit dazu. Es ist nichts, worüber man zweiten Gedanken verschwendet, dass man von der Arbeit Material mitnimmt oder sowas oder dass man sich aus dem Lager bedient. So, das war jetzt ein kurzer Durchmarsch durch den Corruption Perception Index, von dem fast alle schon gehört haben, aber viele nicht wissen, was eigentlich sich dahinter verbirgt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt oder Vorschläge für neue Folgen, dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht bei LinkedIn schreiben oder über den Blog. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich drauf. Thank you.